Der Titel meiner heutigen Splitpredigt: Vergebung, ein biblisches und absolut notwendiges Konzept. Sind Sie fähig, anderen zu vergeben? Manchmal erfahren wir in unserem Leben unsägliches Leid und uns wird seelischer oder finanzieller oder vielleicht auch physischer Schaden zugefügt. Jeder von uns hat sicher in seinem Leben Situationen erfahren, in denen er entweder enttäuscht, verletzt, missachtet, gedemütigt, beleidigt oder in anderer Weise Unrecht erfahren hat. Gelingt es uns immer, in solchen Fällen eine vergebende Haltung einzunehmen? Gibt es Verfehlungen, die wir nicht vergeben könnten? Angesichts der Schwere mancherlei Ungerechtigkeiten, die man uns antun könnte, könnte dies vielleicht der Fall sein. Um es gleich vorweg zu sagen, Vergebung ohne Reue muss es notwendigerweise nicht geben. Auch Gott vergibt uns nicht, wenn wir nicht bereuen. Dennoch sollten wir immer eine vergebende Haltung in uns bewahren. Aber gäbe es für Sie einen Punkt, wo Sie Ihrem Schuldiger gegenüber keine Vergebung zeigen könnten? Ich habe mich dies in den letzten Jahren oft gefragt, ob ich persönlich einen Punkt hätte, wo ich meinem Schuldiger gegenüber nicht vergeben könnte. Weil das Leid, was mir oder meinen Angehörigen angetan würde, so groß wäre, dass ich niemals vergeben könnte. Wäre es nachvollziehbar? Menschlich gesehen vielleicht. Aber wäre es richtig? Gott hat eine klare Anforderung an wahre Christen in dieser Hinsicht. Die Bibel prophezeit, dass in den nächsten wenigen Jahren eine Zeit auf uns zukommt, wo die Menschen hochmütig, prahlerisch, verräterisch, egoistisch, unversöhnlich und gewalttätig werden. Lesen wir dazu einmal 2. Timotheus 3 in den Versen 1 bis 5. 2. Timotheus 3 und angefangen in Vers 1. Du sollst aber wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten kommen werden, denn die Menschen werden viel von sich halten, geldgierig sein, prahlerisch, hochmütig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, gottlos, lieblos, unversöhnlich, schändlich, haltlos, zuchtlos, dem guten Feind, Verräter, unbedacht, aufgeblasen. Sie lieben die Ausschweifung mehr als Gott. Sie haben den Schein der Frömmigkeit, aber deren Kraft verleugnen sie. Solche Menschen meide. Auf die Problematik der Unversöhnlichkeit komme ich später noch zu sprechen. Durch den immer mehr voranschreitenden Wohlstandsverlust und die damit einhergehende steigende Verarmung in unserer Gesellschaft steigen auch die Bedürftigkeiten, die Begehrlichkeiten in unserer Gesellschaft an. Die Kriminalitätsrate nimmt kontinuierlich zu. Man hört zunehmend von Vergewaltigungen und bewaffneten Übergriffen durch sogenannte Messerattacken. Die Verrohung in unserer Gesellschaft scheint immer mehr an Fahrt aufzunehmen. Ich habe kürzlich mit einer Person gesprochen, welche beruflich im sozialpädagogischen Bereich tätig ist und sowohl Kinder als auch Jugendliche aus einem schweren oder schwierigen sozialen Umfeld betreut. Diese Person erzählte mir von einem 14-jährigen Jungen, den er betreute, der in einem Clan organisiert sei und diverse Streitigkeiten mit einem anderen Jungen hatte. Diese hielten wohl schon länger an und ließen sich offensichtlich nicht befrieden. In dem Gespräch erklärte mir diese Person, dass er diesen Jungen nach einer längeren Betreuungszeit mit den ihm zur Verfügung stehenden sozialpädagogischen Mitteln kaum mehr erreichen könne. Der Junge habe ihm gegenüber erklärt, wenn sich die Streitigkeiten mit dem anderen Jungen nicht klären lassen und nicht aufhören, würde er dafür sorgen, ihn beseitigen zu lassen. Ich meine, dies zeigt schon, in welchem unsäglichen Zustand sich unsere Gesellschaft befindet. Der Hass eines 14-Jährigen gegenüber einem anderen, dass der Hass gegenüber einem 14-Jährigen anderen Jungen so groß ist, dass er bereit ist, für die Tötung eines anderen zu sorgen, ist ein typisches Merkmal unserer verrohten und von Satan inspirierten Gesellschaft. Die offenkundige Unversöhnlichkeit, die in 2. Timotheus 3 angesprochen wird, wird in diesem Fall zu einer maximalen Eskalation mit schrecklichen Konsequenzen führen. Wie wir in 1. Johannes 3, Vers 15 lesen können, sieht Gott jemanden, der Hass gegenüber einem anderen Menschen in sich trägt, bereits schon als Mörder an, weil Hass eben zu Mord führen kann. Wie aber kommt Hass zustande? Der Hass in einem Menschen kann entstehen, wenn in einem selbst der Zustand der unversöhnlichen Haltung immer mehr ansteigt und schließlich zu einem Mangel der Bereitschaft zur Vergebung führt. Man wird letztlich hartherzig. Das ist ein Zustand, in dem wir uns in unserem Leben niemals kommen lassen dürfen. Die Bereitschaft zur Vergebung von Sünden und Vergehen, die uns gegenüber geschehen sind, ist deshalb in mehrerlei Hinsicht notwendig. Erstens, wenn wir in der Lage sind, Sünden zu vergeben, unterbrechen wir auch damit unmittelbar die Konfliktspirale, die zum Hass führen kann. Wir werden damit eine Person, die eher befrieden kann, anstatt Unfrieden zu stiften. Wir werden sprichwörtlich zum Friedensstifter und können uns zugleich unseren eigenen Frieden in uns bewahren, der kein Groll in uns wachsen lässt, der dann wiederum zum Hass führen kann. Sprüche 17 und Vers 9. Sprüche 17 und Vers 9. Da heißt es, wer Verfehlung zudeckt, stiftet Freundschaft. Wer aber eine Sache aufrührt, er macht Freunde uneins. Zweitens, da wir selbst nicht perfekt und sündenlos sind, benötigen wir von Gott auch Vergebung von unseren Sünden. Lesen wir dazu Lukas 6 in den Versen 36 und 37. Lukas 6 und angefangen in Vers 36. Da heißt es, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und richtet nicht, so werdet ihr auch nicht gerichtet. Verdammt nicht, so werdet ihr nicht verdammt. Vergebt, so wird euch vergeben. Auch in Matthäus 6, in den Versen 14 bis 15. Matthäus 6, und Vers 14. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Sehen wir uns einmal einige wunderbare Beispiele von Menschen in der Bibel an, die willens und in der Lage waren, ihren Schuldigern zu vergeben, obwohl sie rein menschlich gesehen allen Grund gehabt hätten, es nicht zu tun. Sie kennen alle die Situation, wo sich Jakob durch einen Betrug den Erstgeburtssegen seines Vaters Isaak erschlich. Gott tolerierte die Sünde der Lüge nicht. Er ließ es aber zu, denn Gott prophezeite ja, dass der Ältere dem Jüngeren dienstbar sein würde. Dennoch bestrafte Gott Jakob für die Sünde seiner Lüge. Jakob musste einen sehr hohen Preis für diese Sünde bezahlen, denn er wurde schließlich hernach zweimal von seinem Onkel Laban in ähnlicher Weise betrogen. Aber schauen wir uns die unmittelbare Reaktion von Esau an, als er erfuhr, dass er von seinem Bruder Jakob um den Erstgeburtssegen gebracht wurde. 1. Mose 27, in den Versen 34 bis 41. 1. Mose 27, beginnend mit Vers 34. Als Esau diese Worte seines Vaters hörte, schrie er laut und wurde über die Maßen sehr betrübt und sprach zu seinem Vater: Segne mich auch, mein Vater. Er aber sprach: Dein Bruder ist gekommen mit List und hat deinen Segen weggenommen. Da sprach er: Er heißt mit Recht Jakob, denn er hat mich nun zweimal überlistet. Meine Erstgeburt hat er genommen und siehe, nun nimmt er auch meinen Segen. Und Isaak antwortete und sprach zu ihm: Ich habe ihn zum Herrn über dich gesetzt und alle seine Brüder habe ich ihm zu Knechten gemacht. Mit Korn und Wein habe ich ihn versehen. Was soll ich nun dir noch tun, mein Sohn? Esau sprach zu seinem Vater: Hast du denn nur einen Segen, mein Vater? Segne mich auch, mein Vater. Und er erhob seine Stimme und weinte. Da antwortete Isaak, sein Vater, und sprach zu ihm: Siehe, du wirst wohnen fern vom Fett der Erde und fern vom Tau, der vom Himmel kommt. Von deinem Schwerte wirst du dich nähern und deinem Bruder sollst du dienen. Aber es wird geschehen, dass du einmal sein Joch von deinem Halse reißen wirst. Und Esau war Jakob Gram um seines Segens willen, mit dem ihn sein Vater gesegnet hatte, und sprach in seinem Herzen: Es wird die Zeit kommen, dass man um meinen Vater Leid tragen muss. Dann will ich meinen Bruder Jakob umbringen. Ich will meinen Bruder umbringen. Haben wir das schon mal gehört? Absolut hassgeprägt, unversöhnlich und letztlich auch unbarmherzig. Im weiteren Verlauf musste Jakob dann seine Wohnstätte verlassen. Er musste um Lea und Rahel willen für Laban dienen, bekam Kinder und kam schließlich zu Reichtum. Jahre später kam es zu einem erneuten Treffen mit seinem Bruder Jakob. Und dies können wir lesen in 1. Mose 32, in den Versen 4 bis 22. 1. Mose 32, und wir beginnen mit Vers 4. Da heißt es: Jakob aber schickte Boten vor sich her zu seinem Bruder Esau ins Land Seir, in das Gebiet von Edom, und befahl ihnen und sprach: So sprecht zu Esau, meinem Herrn. Kurze Unterbrechung. Beachten wir hier die demütige Haltung, die Jakob seinem älteren Bruder gegenüber erwies. Dein Knecht, auch hier gab Jakob seinem älteren Bruder die Ehre, indem er ihn höher schätzte als sich selbst und sich selbst als Knecht Esaus bezeichnete. Dein Knecht Jakob lässt dir sagen: Ich bin bisher bei Laban lange in der Fremde gewesen und habe Rinder, Esel, Schafe, Knechte und Mägde und habe ausgesandt, es dir, meinem Herrn, anzusagen, damit ich Gnade vor deinen Augen fände. Die Boten kamen zu Jakob zurück und sprachen: Wir kamen zu deinem Bruder Esau und er zieht dir auch entgegen mit 400 Mann. Da fürchtete sich Jakob sehr und ihm wurde bange. Und er teilte das Volk, das bei ihm war, und die Schafe und die Rinder und die Kamele in zwei Lager und sprach: Wenn Esau über das Lager kommt und macht es nieder, so wird das andere entrinnen. Weiter sprach Jakob: Gott meines Vaters Abraham und Gott meines Vaters Isaak, Herr, der du mir gesagt hast: Zieh wieder in dein Land und zu deiner Verwandtschaft. Ich will dir wohltun. Ich bin zu gering aller Barmherzigkeit und aller Treue, die du an deinem Knechte getan hast. Denn ich hatte nicht mehr als diesen Stab, als ich hier über den Jordan ging. Und nun sind aus mir zwei Lager geworden. Errette mich von der Hand meines Bruders, von der Hand Esaus. Denn ich fürchte mich vor ihm, dass er komme und schlage mich, die Mutter samt den Kindern. Du hast gesagt, ich will dir wohltun und deine Nachkommen machen wie Sand am Meer, den man der Menge wegen nicht zählen kann. Und er blieb die Nacht da und nahm von dem, was er erworben hatte, ein Geschenk für seinen Bruder Esau. 200 Ziegen, 20 Böcke, 200 Schafe, 20 Widder und 30 säugende Kamele mit ihren Füllen, 40 Kühe und 10 junge Stiere, 20 Eselinnen und Esel, und tat sie unter der Hand seiner Knechte je eine Herde besonders und sprach zu ihnen: Geht vor mir her und lasst Raum zwischen einer Herde und der anderen. Und er gebot dem Ersten und sprach: Wenn dir mein Bruder Esau begegnet und dich fragt, wem gehörst du an und wo willst du hin und wessen Eigentum ist das, was du vor dir hertreibst, sollst du sagen: Es gehört deinem Knechte Jakob. Der sendet es als Geschenk vor seinem Herrn Esau. Und er selbst zieht hinter uns her. Ebenso gebot er auch dem Zweiten, dem Dritten und allen, die den Herden nachgingen, und sprach: Wie ich euch gesagt habe, so sagt zu Esau, wenn ihr ihn begegnet. Und sagt ja auch: Siehe, dein Knecht Jakob kommt hinter uns. Denn er dachte, ich will ihn versöhnen mit dem Geschenk, das vor mir hergeht. Danach will ich sehen, vielleicht wird er mich annehmen. So ging das Geschenk vor ihm her. Er aber blieb diese Nacht im Lager. Weiter lesen wir in 1. Mose 33 in den Versen 1 bis 10. 1. Mose 33 in den Versen 1 bis 10. Jakob hob seine Augen auf und sah seinen Bruder Esau kommen mit 400 Mann. Und er verteilte seine Kinder auf Lea und Rahel und auf die beiden Mägde und stellte die Mägde mit ihren Kindern vorne an und Lea mit ihren Kindern dahinter und Rahel mit Josef zuletzt. Und er ging vor ihm her und neigte sich 7-mal zur Erde, bis er zu seinem Bruder Jakob kam. Jakob war sich seiner Taten wohl bewusst. Er hatte Angst vor der Rache Esaus. Schauen wir uns aber nun die Haltung von Esau an. Er sah die reuevolle und demütige Haltung seines Bruders und machte was? Er zückte das Schwert und wollte ihn töten, wie er es von Anfang an sich vorgenommen hatte. Nein, natürlich nicht. Esau erwies sich seinem Bruder als überaus barmherzig und er hat ihm vergeben. Esau lief ihm entgegen und herzte ihn und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Und sie weinten. Und Esau hob seine Augen auf und sah die Frauen mit den Kindern und sprach: Wer sind diese bei dir? Er antwortete: Es sind die Kinder, die Gott deinem Knecht, hier wieder die Demut, die Einsicht Jakobs gegenüber seines Bruders, deinem Knecht beschert hat. Und die Mägde traten herzu mit ihren Kindern und neigten sich vor ihm. Lea trat auch herzu mit ihren Kindern und sie neigten sich vor ihm. Danach traten Josef und Rahel herzu und sie neigten sich auch vor ihm. Und Esau sprach: Willst du mit deinem ganzen Lager, auf das ich gestoßen, wo willst du hin mit deinem ganzen Lager, auf das ich gestoßen bin? Er antwortete, dass ich Gnade fände vor meinem Herrn. Esau sprach: Ich habe genug, mein Bruder. Behalte, was du hast. Jakob antwortete: Ach nein, ich habe Gnade gefunden vor dir, so nimm mein Geschenk von meiner Hand. Denn ich sah dein Angesicht, als sehe ich Gottes Angesicht. Jakob lobt und dankt Gott und gibt ihm die Ehre. Für die Gnade, die ihm zuteil wurde. Und du hast mich freundlich angesehen. Es ist ein sehr wunderbares Beispiel, wie der unbekehrte Esau seinen Bruder Jakob Barmherzigkeit und Vergebung erwiesen hat. Ein weiteres, überaus beeindruckendes Beispiel der Vergebung ist die Situation mit Josef, dem Lieblingssohn Jakobs. Als er von seinen Brüdern aus Neid und Eifersucht in die ägyptische Sklaverei verkauft wurde. Lesen wir 1. Mose 37, vorerst in den Versen 18 bis 28. 1. Mose 37, beginnend mit Vers 18. Als sie nun, ihn sahen von Ferne, ehe er nahe zu ihnen kam, machten sie einen Anschlag, dass sie ihn töteten, und sprachen untereinander: Seht, der Träumer kommt daher. So kommt nun und lasst ihn uns töten. Wiederum. Und in eine Grube werfen und sagen: Ein böses Tier habe ihn gefressen. So wird man sehen, was seine Träume sind. Als das Ruben hörte, wollte er ihn aus ihren Händen erretten und sprach: Lasst uns ihn nicht töten. Und weiter sprach Ruben zu ihnen: Vergießt nicht Blut, sondern werft ihn in die Grube, hier in der Wüste, und legt die Hand nicht an ihn. Er wollte ihn aber aus ihrer Hand erretten und seinem Vater wiederbringen. Als nun Josef zu seinen Brüdern kam, zogen sie ihm seinen Rock aus, den bunten Rock, den er anhatte, und nahmen ihn und warfen ihn in die Grube. Aber die Grube war leer und kein Wasser darin. Und sie setzten sich nieder, um zu essen. Indessen hoben sie ihre Augen auf und sahen eine Karawane von Ismaelitern kommen, von Gilead, mit ihren Kamelen, die trugen kostbares Harz, Balsam, Myrrhe und zogen hinab nach Ägypten. Da sprach Juda zu seinen Brüdern: Was hilft's uns, dass wir unseren Bruder töten und sein Blut verbergen? Kommt, lasst uns ihn den Ismaelitern verkaufen, damit sich unsere Hände nicht an ihm vergreifen. Denn er ist unser Bruder, unser Fleisch und Blut. Sie gehorchten ihm, aber die medianitischen Kaufleute vorüberkamen, zogen sie ihn heraus aus der Grube und verkauften ihn und 20 Silberstücke den Ismaelitern. Die brachten ihn nach Ägypten. Weiter in Vers 34. Und Jakob zerriss seine Kleider. Das ist die Situation, wo Jakob nun klargemacht wurde, dass sein Sohn tot sei. Jakob zerriss seine Kleider und legte ein härenes Tuch um seinen Lenden und trug Leid um seinen Sohn lange Zeit. Und alle seine Söhne und Töchter kamen zu ihm, um ihn zu trösten. Aber er wollte sich nicht trösten lassen und sprach: Ich werde mit Leid zu meinem Sohn in die Grube fahren. Und sein Vater beweinte ihn. Aber die Midianiter verkauften ihn in Ägypten an Potiphar, des Pharaos Kämmerer und Obersten der Leibwache. Eine sehr, sehr tragische Situation. Josef kam dann im Folgenden in das Haus des Potiphars und wurde anschließend der zweitmächtigste Mann in Ägypten. Er erkannte sodann, dass er Gottes Plan umsetzen musste, das Volk Israel vor dem Hungertod zu retten, indem er der Leitung Gottes folgte, den Traum des Pharaos von den 7 fetten und mageren Kühen deutete. Josef gab Gott die Ehre, indem er gegenüber dem Pharao klarmachte, dass nicht er selbst die Macht hatte, den Traum des Pharaos zu deuten, sondern dass es Gott ist, der dies durch ihn tat. Die folgende Hungersnot erstreckte sich nicht nur über das Land der Ägypter, sondern auch über das Land der Israeliten. Und so wurden die Israeliten von Gott durch Josef vor dem drohenden Hungerstod beschützt, indem Josef die Israeliten nach Ägypten holte. Jakob, der Vater von Josef, lebte zu diesem Zeitpunkt in jahrelanger Trauer um seinen Sohn Josef, weil die anderen Söhne ihm glaubhaft gemacht haben, dass er tot sei. Ich meine, man muss sich das dies einmal ganz praktisch vorstellen. Wenn Sie Eltern sind und haben mehrere Kinder und Sie haben einen Sohn, eine Tochter, die Sie besonders sehr lieben, und Ihre anderen Kinder machen Ihnen in konspirativer Weise glaubhaft, dass dieses Kind gestorben sei, und Sie verbringen den Rest Ihres Lebens trauernderweise in dem Bewusstsein des Verlustes dieses Kindes. Wie schrecklich und grausam würde sich das anfühlen? Wie würde man sich als Kind von mehreren Geschwistern fühlen, die einem aus Neid und Eifersucht aus der liebenden und fürsorglichen Hand der Eltern entreißen würden und einen selbst wie ein Stück Abfall behandeln, indem sie es in die nächstgelegene Mülltonne schmeißen oder gar für Geld gewinnbringend verkaufen? Dies ist an Grausamkeit kaum zu überbieten. Wie reagiert nun Josef nach Jahren der Sklaverei? Er befand sich ja nun in Sklaverei und dem Verlust seiner Familie und seines geliebten Vaters. Hatte er Rachegelüste? Hatte er Gefühle der Vergeltung? Lesen wir 1. Mose 45 in den Versen 4 bis 5. 1. Mose 45 und angefangen in Vers 4. Er sprach aber zu seinen Brüdern: Tretet doch her zu mir. Und sie traten herzu. Und er sprach: Ich bin Josef, euer Bruder, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Und nun bekümmert euch nicht und lasst es euch nicht leid sein, dass ihr mich hierher verkauft habt. Denn um eures Lebens willen hat mich Gott vor euch hergesandt. Josef wusste zwar, dass dies gemäß dem Willen und der Vorsehung Gottes geschehen ist, aber er hätte trotzdem für das ihm angetane Leid seine Brüder verurteilen können. Josef sah dennoch darüber hinweg. Er vergab ihnen diese Schuld. Wir können aus der Schrift heraus erkennen, dass die Geschwister von Josef deutlich bereut haben, da sie erkannt haben, wie sie meinten, die Strafe über sie kommt, weil sie eben getan haben, was sie getan haben. Oder denken wir an das Beispiel des verlorenen Sohnes in Lukas 15. Der jüngere Sohn, der sich nicht gerade mit Ruhm bekleckert hatte, als er den Erbteil seines Vaters mit Prassen unter die Leute gebracht hat, kam reuevoll zu seinem Vater zurück, als er seine Fehler eingesehen hatte. Der Vater hat ihm seine Taten vergeben und ging ihm voller Mitleid entgegen und nahm ihn wieder in sein Haus auf. Gott ist es überaus wichtig, dass wir uns das Prinzip des Vergebens von ihm abschauen. Matthäus 18, in den Versen 21 bis 22. Matthäus 18, in Vers 21, da trat Petrus herzu und sprach zu ihm: Herr, wie oft muss ich denn meinem Bruder, der an mir sündigt, vergeben? Ist's genug 7-mal? Jesus sprach zu ihm: Ich sage dir, nicht 7-mal, sondern 70-mal 7-mal. Mit anderen Worten, immer. Wenn wir es schwer haben, anderen zu vergeben, denken wir an diese wunderbaren Beispiele der Vergebung. Denken wir auch daran, dass wenn wir vor Gott treten und um Vergebung von unseren Sünden bitten, er uns immer bereitwillig aufnimmt und unsere Sünden vergibt. Wenn wir willens und in der Lage sind, anderen zu vergeben, werden wir auch in unserem eigenen Leben inneren Frieden erlangen, Hartherzigkeit, Hader und Hass sind dann nicht mehr Bestandteil unseres Lebens. Es wird eine wahre Bereicherung sein.